Bayern 2 Radio präsentiert.
Das Tagesgespräch, das kontroverse Hörerforum am Mittag. Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr.
Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.
Ich beispielsweise werde bis Ostern keinen einzigen Tropfen Alkohol trinken und biete hiermit öffentlich jedem, der mich in den nächsten 7 Wochen beim Bier- oder Weintrinken erwischt, 100 Euro an. Aber sie werden mich nicht erwischen, weil ich da ziemlich eisern bin bei 7 Wochen ohne. Aber was mich interessiert, bin ich alleine? Oder gibt's noch andere Menschen da draußen, die auf irgendwas verzichten in der Fastenzeit? Auf Fleisch, auf Süßigkeiten, aufs Rauchen, Auto, Fernsehen? Hoffentlich nicht auf BA-Alpha, denn sonst können Sie uns nicht sehen heute mit unserer Sendung zum Thema Schluss mit Lustig. Was haben Sie sich für die Fastenzeit vorgenommen? Das ist unser Thema und jetzt sind wir gespannt auf Ihre Geschichten, auf Ihren ganz persönlichen Vorsatz. Unsere gebührenfreie Telefonnummer ist die 0800 94 95 95 5. Nochmal die Nummer 0800 94 95 95 5. Und bei uns zu Gast ist heute Nikolaus Klein, Psychotherapeut aus München. Hallo Herr Klein.
Hallo.
Haben Sie sich auch was vorgenommen für die Fastenzeit?
Ich lebe so vernünftig eigentlich normalerweise, dass ich keinen großen Druck habe, mir was vorzunehmen. Aber ein bisschen weniger Fernsehen, wenn Sie so fragen, wäre nicht schlecht. Manchmal gucke ich ein bisschen zu lange die Röhre.
Aber natürlich nur die richtigen Sender heute. Wie verbreitet ist denn der Verzicht? Was ist so Ihre Beobachtung?
Also ich glaube, das ist ein Phänomen unserer Kultur, ist, dass durch diese Übersättigung ganz allgemein das Bedürfnis immer größer wird, aufzuräumen in jeder Hinsicht. Also weil man den Genuss nicht genießen kann, wenn keine Phasen dazwischen liegen, wo man auch mal ein bisschen weniger hat. Deswegen haben, glaube ich, jetzt Nachkriegsgenerationen dann, wenn sie wieder etwas erwirtschaftet haben, wirklich Freude gehabt am Leben. Und heute haben wir sehr, auch in uns, in unserer Jammerzeit jetzt, eigentlich von allem so viel, manchmal zu viel, dass man, wenn man was hat, das auch gar nicht mehr so richtig schätzen kann.
Das heißt, wir sind, wenn wir heute über Fasten diskutieren, sind wir auch ganz schnell bei einer Diskussion über unsere Gesellschaft?
Ich glaube schon. Weil ich merke ja, dass das Bedürfnis in unseren Fastenkursen, die ich mit Herrn Dr. Dahlke zusammen mache, immer wieder wächst. Das sind die Kurse, die am konstantesten über 20 Jahre gut besucht sind, weil die Leute diese Klärung durch die Stille und das Zu-sich-Kommen einfach immer mehr schätzen. Man hat wenig Gelegenheit, in dieser betriebsamen Zeit mal so in eine Klausur zu gehen. Und wenn man dann einen äußeren Rahmen findet, der das möglich macht, wird das gerne in Anspruch genommen.
Also vielleicht erzählen Sie noch kurz mal was zu Ihrer Person und zu Ihrer Praxis. Sie haben zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, Meditation, das Praxisbuch beim BLV Verlag, also Experte für Meditation. Diese Fastenkurse beispielsweise, was wird da gefastet?
Ganz strikt. Das ist, also wir orientieren uns da an japanischen Zen-Klöstern. Es wird ja sehr viel in der christlichen Tradition auch angeboten. Und da gibt es nur Tee und Wasser, sonst gar nichts.
Wie lange?
9 Tage. Weil der 7. Tag ist immer so ein bisschen ein Krisentag. Also ich würde, wenn man fastet, Menschen empfehlen, entweder kurz vor dem 7. Tag aufzuhören oder über diese Schwelle des 7. Tages hinauszugehen. Denn viele, wir machen das jetzt über 20 Jahre, zweimal im Jahr mit 70, 80 Leuten und haben da viel Erfahrung ansammeln dürfen. Und es ist schon so, dass am 7. Tag hat viele Durchhänger. Und wenn man mit dem Durchhänger aufhört, dann hat man nicht mehr so viel Lust, dieses sehr schöne Reinigungsritual dann später nochmal durchzuführen. Während wenn man da, es kann ein halber Tag ausreichen, durchgeht, dann hat man dieses fast ein bisschen euphorische Gefühl, wieder geklärt und sauber zu sein und hat dann viel Motiv auch im nächsten Jahr das vielleicht wieder mal zu machen.
Also ich habe ja vorher in meiner Anmoderation die übergewichtigen Deutschen erwähnt, sie gehören nicht dazu. Darf ich mal denjenigen sagen, die Sie nicht auf BR Alpha sehen können, sondern nur im Bayern 2 Radio jetzt gerade zuhören. Wir diskutieren heute mit Nikolaus Klein, Psychotherapeut aus München, über das Thema Schluss mit Lustig. Was haben Sie sich für die Fastenzeit vorgenommen? Und ich sage auch nochmal unsere Telefonnummer 0800 94 95 95 5. Und wir sind ganz gespannt auf Ihre Verzichtgeschichten. Eva Geisberger ist die Erste. Hallo Frau Geisberger.
Grüß Gott.
Auf was verzichten Sie?
Eine halbe Stunde Schlaf.
Wofür? Warum?
Um mein Arbeitszimmer aufzuräumen. Ich bin ein furchtbarer Messi.
Ein Messi sind Sie. Erzählen Sie uns mal, wie schaut Ihr Arbeitszimmer normalerweise aus?
Das kann ich nicht sagen. Das ist zu peinlich.
Peinlich? Aber jetzt haben Sie also ja schon angerufen, also jetzt raus damit.
Also auf dem Schreibtisch, da stapeln sich die Papiere, Eingangspost, Ausgangspost der letzten 4 Wochen.
Und?
Dann habe ich ein Bett drin, das benutze ich aber als Stehpult. und da liegen die Papiere vom letzten Jahr.
Aber Sie sagen, Sie räumen jeden Tag auf. Wie kann es dann sein, dass das immer noch so ausschaut?
Na, bis jetzt habe ich ja nicht aufgeräumt. Jetzt beginnt erst die Fastenzeit.
Das ist der Vorsatz. Also ab heute soll es losgehen?
Ja, genau.
Und ich meine, Sie kennen sich ja selber gut, Frau Geisberger. Schaffen Sie denn das?
Oh Mann. Ich kenne mich gut, aber sowas haben wir noch nie vorgenommen.
Das heißt?
Es ist schon eine sehr große Sache. Für ein Messen zu sagen, jeden Tag eine halbe Stunde. Es kommt auf. Tut mir leid, kann ich Ihnen nicht sagen.
Ich gebe es mal weiter an unseren heutigen Besucher, an unseren heutigen Gast, Ihren Gesprächspartner Nikolaus Klein. Haben Sie Erfahrungen mal mit Messis gemacht in Ihrer Praxis?
Wenig, muss ich sagen.
Es gibt sie.
Es gibt sie ganz sicher. Ich kenne auch aus dem Bekanntenkreis Leute, die sich sehr schwer damit tun, einfach Dinge wieder loszulassen. Das ist ja so ein Sammelwunsch auch oft, der dahinter steckt. Ein inneres Gefühl der Leere, wo man dann kompensiert durch Dinge, die man festhalten möchte und die einem Sicherheit irgendwie geben, trotz der Nebenwirkungen, die man dann spürt. Aber ich glaube, dass es deshalb so wichtig ist, da anzufangen. Und deswegen finde ich es sehr schön, was die Frau Geisberger sich da vorgenommen hat. Weil die Klarheit im Kopf viel auch mit der Klarheit im Arbeitstisch zu tun hat. Und man wird einfach insgesamt gesehen, es wirkt sich in ganz andere Bereiche aus, nicht nur in dem Bürokratiesektor, den sie jetzt als Beispiel hat, sondern ich denke mir, sie wird sich sehr viel wohler fühlen, wenn sie eine klarere Umgebung hat. Es gibt den Menschen einfach einen Halt im Leben.
Aber das ist ja was viele Messis eigentlich gerade eben als Gegenteil empfinden, dass sie auch der Meinung sind, wenn sozusagen alles da ist, dann kommt keine Leere auf. Frau Geisberg, ich weiß nicht, was Sie jetzt genau für ein Typ sind. Vielleicht können Sie es uns nochmal erklären. Wie kommt denn das überhaupt, dass diese ganzen Akten da liegen? Die sind ja eigentlich alle auf einmal gleich reingeschneit.
Also ich muss sagen, ich bin Lehrerin. Und als Lehrerin kann man sich seine Zeit einigermaßen einteilen. Also die Hälfte ist man in der Schule und die Hälfte macht man dann daheim. Und dann sagt man immer, ja, das mache ich dann in den Ferien. Also ich habe auch ziemlich komplizierte, mein Mann ist selbstständig und für den mache ich die Buchhaltung damit. Und dann sage ich immer, okay, die Buchhaltung, die lasse ich jetzt zusammenkommen und mache sie in den Ferien. Und dann sind aber die Ferien und dann denke ich mir, jetzt sind Ferien, das macht auch nichts. Das machst du in der Schulzeit, das schaffst du irgendwie. Und so wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr.
Das Aufschieben ist das Problem vor allem.
Ja, genau.
Es gibt ja so schöne Hinweise auch von Zeitmanagement-Trainern, die dann sagen, man sollte die unangenehmen Dinge möglichst ganz schnell am Anfang vorweg machen.
Zum Beispiel die Steuer,
gleich mal
ein Schreckenswort mit reinzubringen hier in die Diskussion.
Geht mir ja auch so. Furchtbar, wenn ich einmal im Monat dafür meinen Steuerberater die Sachen herrichten muss, habe ich geradezu Brechreiz. Aber ich mach's gleich weg und dann ist es, dann kann ich mich auf die Dinge freuen, die noch übrig bleiben. Und so hat man immer das schlechte Gefühl im Magen, dass noch was da ist, was unerledigt ist. Das trägt man ständig mit sich rum.
Also Tipp noch vielleicht an Eva Geisberger und stellvertretend an andere, die sich jetzt genau das vorgenommen haben am Messis. Halbe Stunde am Tag, wird's das sein?
Und wenn es eine Viertelstunde wäre, ich denke, man soll sich nicht übernehmen. Lieber kleine Dinge und regelmäßig und sicher machen. Es gibt in der Glücksforschung ganz schöne Ergebnisse dazu, dass man sagt, die Menschen überschätzen sich eigentlich immer in der Meinung, dass sie in kurzer Zeit durch Gewaltleistungen viel schaffen können. Das ist die schlechte Botschaft. Und die positive Botschaft wäre, dass die Menschen sich alle unterschätzen in dem, was sie durch regelmäßige kleine Schritte erreichen können.
Also Frau Geisberg, ich gebe Ihnen jetzt 10 Minuten am Tag. Wenn Sie das schaffen, dann kriegen Sie bei mir schon mal den großen Bonuspunkt. Vielleicht sprechen wir uns mal wieder.
Okay, vielen Dank.
Alles klar?
Alles klar.
Gut. Auf Wiederhören. Vielen Dank für Ihren Anruf im Tagesgespräch. Unsere nächste Anruferin ist Gabriela Kühne aus der Fränkischen Schweiz. Frau Kühne.
Ja, hallo. Ich grüße in die Runde. Hallo Herr Bogdan. Und ich freue mich auch besonders, wenn als Experte ein Psychotherapeut da ist. Die kommen ja eher ein bisschen wenig zu Wort als Experten. Also freue ich mich umso mehr darüber. Sie hatten am Anfang ja gefragt, ob Sie allein sind mit Ihrem Verzicht, Herr Bogdan.
Und?
Also sind Sie nicht. Ich werde in der Zeit auf Süßigkeiten verzichten, was mir auch nicht ganz leicht fällt.
Dann sind wir praktisch schon zu dritt, die Frau Geisberger, ja, genau. Sie und ich.
Ja.
Also und auf Süßigkeiten, ist das denn ein Problem bei Ihnen? Oder?
Ja, also ich muss schon immer wieder eben auf die Bremse treten, weil ich schon gerne so eine Süße bin. Und das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kommt mir das natürlich auch sehr gelegen, was Ihr Experte sagt mit der Fastenzeit, weil ich auch regelmäßig sowohl in der klassischen Fastenzeit auch als auch sonst mal im Jahr eine Fastenwoche nach Buchinger einlege. Und das kann ich nur jedem oder jeder empfehlen.
Erklären Sie mal, wie funktioniert das?
Es ist jetzt nicht ganz so streng, wie Ihr Experte das geschildert hat. Da gibt es also auch Gemüsebrühen, Gemüsesäfte, Fruchtsäfte, ein bisschen Honig. Es ist insgesamt ein bisschen abgerundeter.
Das heißt, dass also alle Vitamine auch da sind und
ja,
die
absolut.
Mineralien?
Aber es ist wirklich eine ganz tolle Sache jetzt in der aufbrechenden Vorfrühlingszeit, sowohl die innere als auch die äußere Reinigung. Das gibt ein ganz neues Lebensgefühl.
Und haben Sie denn jetzt schon selber Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht mit solchen Dingen?
Ja, ja, absolut. Also ich faste jetzt mittlerweile seit fast 25 Jahren. Damit gebe ich auch schon mein Alter ziemlich preis. Und es ist einer der wenigen Vorsätze im Leben, die ich also durchgehalten habe.
Und wie nachhaltig ist das? Denn es ist ja oft auch so quasi so ein bisschen so ein Jojo-Effekt, wenn man es gerade mal kurz schafft und dann danach aber wieder umso mehr reinhaut. Was haben Sie erlebt?
Nee, absolut nicht. Es kommt darauf an, dass die Fastenmethode zum eigenen Typ passt, dass man selber will. Und ja, dass man sich natürlich in der Zeit hinterher entsprechend mental noch drinnen bleibt in diesem Programm. Also ich würde dann eher sagen, früher aufhören, aber die Nachfastenzeit noch mit dem entsprechenden Enthusiasmus mitnehmen. Dann gibt es auch keinen Jojo-Effekt.
Gabriela Kühne ist das und neben mir sitzt Nikolaus Klein, Psychotherapeut aus München. Gibt es eine Anmerkung von Ihnen?
Ja, also ich finde einmal den Hinweis von Frau Köhne sehr wichtig, dass das Fastenbrechen, also der Übergang vom Fasten zum Essen, dass der eigentlich ernster fast noch genommen werden sollte, weil viele Leute, eigentlich ist Fasten ganz einfach, also damit haben die wenigsten Leute meiner Erfahrung nach Probleme. Aber richtig zu essen ist für viele Leute sehr schwierig. Und gerade das, was Sie auch angesprochen haben, dass dieser Umkehrschwung von der Verzichtshaltung dann in die Kompensation durch besonders viel Essen, das passiert, wenn man richtig aufbaut, eigentlich nicht. Und deswegen müsste man auf das Fastenbrechen, aufs Aufbauen sehr viel Wert legen. Und im Übrigen ist es so, dass wenn man sehr lange, das ist ja offensichtlich bei Frau Kühne auch so gewesen, wenn man sehr lange schon Fastenerfahrung hat, dann justiert man den Körper so ein, dass er dieses Bedürfnis nach Kompensation im Laufe der Zeit nicht mehr hat. Also er vermisst das Essen in dem Sinn nicht mehr so. Man freut sich drauf, man hat Appetit, aber man hat keinen Hunger in dem Sinn, wenn man lange und viel gefastet hat, weil der Körper sich auf alle Situationen sehr elegant einstellt. Und das ist so ein Effekt, den ich bei mir auch beobachten konnte. Ich merke es gar nicht mehr, wenn ich faste. Und ich esse dann mehr so, weil es sozial einfach angenehm ist, mit anderen Menschen Brot zu brechen sozusagen. Es ist eine schöne Stimmung, mit anderen zu essen. Aber sonst könnte ich da weiter fasten, noch ewig lang.
Gabriela Kühne, Schöne Grüße in die Fränkische Schweiz.
Dankeschön. Kann ich also nur alles voll bestätigen, was Ihr Experte gesagt hat.
Prima. So, wir sind gespannt, was noch alles kommt. Ich habe ja vorher schon erwähnt, es gibt alle möglichen Formen des Fastens jetzt bis Ostern. Autofasten fürs Klima oder Tagebuch schreiben könnte man auch mal zum Beispiel machen in diesen 7 Wochen. Vielleicht mal wieder Klavier spielen. Ich weiß nicht, was die Leute sich alles einfallen lassen. Und deswegen nochmal die Frage raus. Was haben Sie sich für die Fastenzeit vorgenommen? Unsere Frage im Tagesgespräch. Und unsere Telefonnummer ist die 0800 94 95 95 5. So, wir gehen nach Kümmersbruck in der Oberpfalz. Hans-Dieter Erich Stein ist da.
Ja.
Was wollen Sie?
Ich möchte nicht rauchen.
Wer will das nicht?
Endlich nicht rauchen.
Aber Sie rauchen bislang.
Also ich habe gestern um 7:30 aufgehört.
Gestern Abend?
Gestern Abend um 7:30.
Wie war diese letzte Zigarette?
Greislich. So richtig greislich. Und ich habe auch die letzten 6 Zigaretten so ziemlich bewusst geraucht und habe mir gedacht, oh, bin ich froh jetzt, dann, wenn ich die letzte ausgedrückt habe.
Aber das ist ja sozusagen schon von vornherein eigentlich bekannt gewesen, dass Zigaretten nicht schmecken. Aber Ihnen haben sie dann schon geschmeckt irgendwann?
Also wir haben sie schon als junger Bursch geschmeckt, aber nur deswegen, weil alle anderen auch geraucht haben und ja.
Wann haben Sie angefangen?
Da war ich 12.
Mit 12?
Ja.
So ein kleiner Mofa-Rocker in Kümmersbruck oder wie?
Ja gut, das war halt Amberg noch, aber
Amberg.
Das stimmt ja, so kann man es fast sagen. Das ist wahr. Das war einfach, das ging so rum und mit 13 haben wir dann schon die erste Zigarettenschachtel, naja, für 1 Mark damals noch, 3 Tage gelangt und dann hat sich das natürlich steigert und steigert.
Und irgendwann haben Sie dann natürlich auch inhaliert?
Ja.
Im Gegensatz zu Bill Clinton?
Ja, es war wahrscheinlich einfach dieses Vorbild Eltern schon einmal da.
Mhm.
Mein Vater hat Zigarren geraucht und meine Mutter hat sich aufgeregt, dass ich so oft die Vorhänge waschen muss. Und ich habe gesagt, naja, dann rauche ich halt auch, weil ich habe eh schon die ganze Zeit mitgeraucht. Und so ging das eigentlich so ziemlich früh los. Und jetzt bin ich 47 und habe mir gedacht, jetzt hat langs. Jetzt habe ich mir dann eben dieses Buch da besorgt, endlich Nichtraucher. Und das ist wohl das beste Buch, was es für einen Raucher überhaupt gibt, der wo aufhören möchte zu rauchen, nicht mehr zu rauchen. Also.
Das heißt, aber Sie haben jetzt tatsächlich all die Jahre durchgeraucht. Ist es der erste Versuch, jetzt weg loszukommen davon?
Nein, das ist schon der zweite Versuch.
Und der erste ist schiefgelaufen?
Ja, es ist wirklich schiefgelaufen. Ich habe geheiratet, ich bin umgezogen, ich habe einen Arbeitsplatz verloren. Ich habe plötzlich zu viel auf einmal und dann haben wir gedacht, jetzt rauche ich mal eine und dann noch einmal eine. Da habe ich 7 Monate nicht geraucht. Und dann kam dieses alles zusammen und dann habe ich mit einer wieder angefangen und tatsächlich nach einer Woche habe ich wieder normal weitergeraucht.
Hans-Dieter Erich Stein ist das und unser Gast Nikolaus Klein kann vielleicht auch noch ein paar Tipps geben.
Mhm. Also was mir sehr gut gefallen hat an dem, was Herr Stein gesagt hat, ist, dass er gesagt hat, die letzte Zigarette, die er geraucht hat, die hat ihm gar nicht geschmeckt, weil er sie so bewusst geraucht hat. Das ist ein ganz wichtiger Stichpunkt. Ja. Ich glaube, dass man viele Dinge, die einem nicht bekommen, bewusst an sich nicht machen würde, sondern dass die aus einer Haltung des Nebenher geschehen. Und ich glaube auch, dass die Zigaretten, die man so fickrig nebenher reinzieht, ganz salopp ausgedrückt, dass die einem auch schaden, während so eine Zigarette, die mal via Friedenspfeifer ganz bewusst geraucht wird, die wäre auch nicht so schädlich, aber da kommt man halt nicht über 5 am Tag maximal raus. Und dann wäre es auch nicht schädlich. Also Dinge bewusst tun, führt zu einer von innen heraus wachsenden ethischen Haltung, die nichts mit Moralismus zu tun hat. Man macht Dinge dann einfach richtiger, wenn man sie bewusst macht. Das ist ja der Kern der Meditation überhaupt. Meditation meint ja nur den Bewusstheitsgrad, in dem man das macht, was man macht. Und eine bewusst gerauchte Zigarette führt automatisch dazu, dass sie einem nicht schmeckt.
Ja, das stimmt.
Herr Stein, wir wünschen Ihnen, dass Sie es schaffen.
Ja.
Viel Glück.
Dankeschön.
Bitte. Und oh, jetzt war ich ein bisschen zu schnell, aber ich hoffe, es gab nichts mehr Wichtiges. Sabine Anselm aus München ist jetzt dran.
Ja, grüß Sie.
Willkommen im Tagesgespräch.
Ich höre Ihr Tagesgespräch täglich und finde es ganz toll.
Ja,
und
es macht
möchte
süchtig.
Ich mich daran beteiligen.
Jetzt wollen Sie 7 Wochen ohne Tagesgespräch, oder?
Nein, gar nicht. Eben zur Stärkung möchte ich auf das Tagesgespräch nicht verzichten.
Gut.
Also so gut es geht. Ich bin ja berufstätig. Aber ich wollte mich eigentlich anschließen, was ich so für mich vorhabe jetzt die nächsten Wochen. Ich bin Diabetikerin, kann deshalb also nicht so auf irrsinnige Dinge verzichten, aber trotzdem ein Brot weniger, ein Kartoffelchen weniger und die Kekse, die ich abends ganz gern esse, die möchte ich auch sehr stark reduzieren.
Also sozusagen
das ist jetzt so das Körperliche und das Geistige ist, geistig-seelische ist, ich möchte wieder mehr auf die ignatianischen Impulse achten und dadurch mehr zur Ruhe kommen und zur Gelassenheit und über diesen Weg wieder allgemein noch freundlicher zu werden, mit mehr Verständnis. Also ich arbeite mit Jugendlichen in einer Schule und da auch viel, viel Kraft wieder weitergeben.
Verschiedene Sachen haben Sie da quasi angeordnet. Das heißt, Sie haben nicht das eine große Thema, sondern Sie wollen so in allem so ein bisschen schauen.
Ja, ich bin, also ich hänge weder am Alkohol, mal einmal ein Gläschen. Also als Diabetikerin muss man eh so schauen, dass man sehr diszipliniert ist. Und rauchen, ich bin also lebenslange Nichtraucherin, das macht mir auch nichts aus. Aber so im Gesamten einfach nochmal einen Touch disziplinierter sein.
Sie haben jetzt auch gerade die ignatianischen Impulse erwähnt. Was meinen Sie damit?
Ich meine damit so auch wieder öfters zu meditieren. Mhm. Ich habe so einige Bücher von ihm und gehe sehr fleißig in die St. Michaelskirche, in die Jesuitenkirche und mache da so Exerzitien. Also jetzt im Moment nicht, weil ich sehr lange krank war. Aber einfach mir so ein Büchlein wieder vornehmen, mal wieder drin zu lesen, drüber nachzudenken, wie das Leben eben so ist, die ganzen Verwicklungen und so und für die nächste Zeit jetzt bis Ostern, die wird auch in der Schule wieder sehr, sehr stressig, dass ich das also einfach ohne größeren Karussell im Kopf in den Griff bekomme. Mhm. Ach Gott, das stotter ich schon gleich.
Ja, vielleicht für die Leser, denen das nicht so geläufig ist, Ignatius von Loyola ist ja ein wunderbarer Mensch gewesen, Jesuit. Und wir finden ja heute in der christlichen Tradition bei den Jesuiten und bei den Benediktinern vor allem auch diese Angebote in der Fastenzeit in einer klösterlichen Klausur zu meditieren und zu fasten auch dabei. Und durch diese Impulse, die von Ignatius ausgehen oder von anderen Menschen, die da Wegbereiter waren, kann man natürlich auch, wenn wir hier von Gedanken besser ordnen, sprechen. Das ist ein selbstverständlicher Begleiteffekt der Fastenzeit, dass sich nicht nur der Körper klärt, sondern dass wir im Kopf auch einfach viel ruhiger und klarer und werden und vor allem auch auf das Wesentliche stoßen. Dass sich so wie der Körper durch das Fasten entmüllt und ja sehr gescheit ist, sich die lebenswichtigen Dinge eigentlich zurückbehält und die unwichtigeren Dinge zur Energiegewinnung nutzt dann während der Zeit, weshalb man ja auch die negativen Begleiterscheinungen dann haben, weil diese Schlacken verbrannt werden sozusagen, ist es im Geist eigentlich parallel derselbe Prozess. Wir entmüllen diese Dinge, die uns einfach im Kopf als Wertlose verwirren und kommen selbstverständlich einfach durch diese Ruhe und die Stille und die Klarheit wieder zu den wesentlichen Dingen zurück, finden dadurch von innen heraus mehr Sinn im Leben. Das ist ja ein Phänomen, was heute leider weit zu festzustellen ist, dass auch die Jugend so ein bisschen an der Sinnlosigkeit krankt. Und dazu wäre diese Leere und die Stille und der Verzicht als Möglichkeiten ein ganz einfacher und konsequent wirksamer Weg.
Wir bedanken uns bei Sabine Anselm und gehen jetzt nach Waging am See zu Barbara Dengel.
Ja, grüße Gott, Herr Bogdan.
Frau Dengel, Sie lachen so, warum?
Ja, weil ich mich freue, dass ich wieder einmal erinnern kann. Das ist heute ein wunderbares Gespräch. Und das, ich habe da damals schon gesagt, ich habe schon seit Jahren habe ich mir vorgenommen, ab dem ersten Fastentag bis auf Ostersonntag in der Früh keinen Schokolade zu essen. Ich bin nicht eine große Schokoladeesserin, aber ich brauche immer jeden Tag nach Mittagessen eine Schokolade, zart bitte mit Nuss. Und es ist so ein furchtbares, ich weiß nicht, ob Ihr Studiengast, ob er sich dahin kann, als Psychologe oder Psychiater, was er ist, wie schlimm das ist, psychisch da vorbeizugehen. Der steht in der Küche, ist im Schlafzimmer und das ist so ein furchtbares Opfer. Und was ich noch sagen, und am Ostersonntag in der Früh gibt es das erste Rippel. Das ist für mich das schönste Geschenk, kein Gänsebraten, nichts wäre so gut. Und dann habe ich vorgesagt, ich bin im Jugendtreff unten am Jungli und habe mit zwei Jugendlichen angefangen, der dritte ist gleich weggesprungen und einer hat durchgehalten.
Also Sie haben gemeinsam mit den Jugendlichen, was haben Sie da gefasst? Was haben die Jugendlichen?
Ja, er hat keine Zigaretten mehr geraucht. Ich habe zwar keinen Schokolade und er keine Zigaretten. Und dann hat er sich am Ende der Zeit, hat er sich eine Jacke gekauft, über 50 Euro. Und er hat sich so gefreut, erstens, weil er so standhaft war und zweitens, weil er sich diese Jacke und diese Zigaretten kaufen hat können und das Geld. Und dann habe ich so gesagt, wie schön das war, wir waren zu zweit, haben wir das große Opfer gebraucht. Und ich finde, das ist so schön, gerade ein Jugendlicher, der so die Zigaretten liebt und die Frau Dingel, die so gerne den Schokolade liebt. Und wir beide haben durchgehen, die anderen beiden haben es leider Gottes nicht geschafft. Und ich finde, das ist schon ein großes Phänomen von einem jungen Menschen, der die Fastenzeit da also ganz für sich allein dies gemacht hat.
Jetzt können wir doch mal ein Lob aussprechen. Wie heißt der Junge?
Marcel heißt er.
Der Marcel aus Waging.
Ja, aus Waging. Also muss ich sagen,
man erkennt ihn an der Jacke, die er sich zusammengespart hat durch die Zigaretten.
Ja, und ich finde es so schön, wissen Sie, dass er einen Sinn gesehen hat. Und als er gesehen hat, siehst du, die Frau Dengel ist so tapfer mit dem Schokolade und dann schaffe ich das mit Zigaretten. Und er ist ja immer im Kreis, wo viel geraucht wird.
Also, unser Gast heute ist Nikolaus Klein, Psychotherapeut. Und ich bin mir sicher, er wird auch die richtigen Worte finden für Frau Zartbitter-Nuss-Dengel.
Ja, also gratuliere, Frau Dengel, dass Sie das so toll durchgehalten haben. Und ich wünsche Ihnen auch für dieses Mal viel Glück und dass Sie es wieder schaffen.
Ja, ich hoffe es.
Weil dann haben Sie sich sicher auch schon was vorgenommen, womit Sie sich belohnen werden, wenn Sie es diesmal wieder schaffen.
Ja,
das Rippal hat sie schon gesagt.
Ja, gut.
Alles klar, Frau Dengel.
Und danke für die wunderbare Sendung. Ich höre Sie jeden Tag ganz gern.
Sie waren Teil dieser Sendung. Frau Dengel,
ja,
danke schön.
Alles gut. Und für Sie auch, Herr Bock, dann eine gute Fastenzeit.
Danke.
Natürlich haben Sie auch einen Vorsatz.
Ja, habe ich ja schon gesagt. Kein Alkohol, aber ist nicht so schlimm für mich. 12.30 Uhr haben wir jetzt. Bayern 2 Radio, Bildungsfernsehen Alpha. Das sind die beiden Kanäle, wo Sie uns über Fernsehen oder Radio verfolgen können mit dem Tagesgespräch und unserer Frage Schluss mit lustig. Was haben Sie sich für die Fastenzeit vorgenommen? Unsere Telefonnummer, wenn Sie auch mitdiskutieren wollen, wie eben Frau Dengel, dann wählen Sie einfach die 0800 94 95 95 5. Die Nummer ist gebührenfrei. 0800 94 95 95 5. So, und wir gehen jetzt zu Johannes Fey nach Weißensberg.
Ja, hallo.
Herr Fey.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage, und zwar, ich wollte wissen, wie das sich verhält, wenn man jetzt sich gesundheitlich nicht wohlfühlt, also einfach krank ist, eine Infektion hat. Ich habe jetzt gerade eine Gürtelrose, ich habe eine schwere OP gehabt an der Halswirbelsäule, und jetzt muss ich Antibiotikum nehmen, und das wollte ich einfach wissen, wenn ich jetzt mit dem Fasten starten will, ob das dann Schwierigkeiten geben kann.
Also wir haben jetzt heute keinen Arzt hier bei uns, sondern einen Psychotherapeuten, aber Nikolaus Klein macht ja auch diese Fastenzeiten, und Sie haben ja bestimmt auch Erfahrungen gemacht.
Ja.
Im Zweifelsfall wahrscheinlich eher nicht.
Im Zweifelsfall eher nicht. Das sollte man sicher dann mit dem eigenen Arzt nochmal absprechen, weil es ist einfach so, dass bei den Nebenwirkungen der Medikamente, wenn die auf den Magen gehen zum Beispiel und man isst nichts und die Magenschleimhaut angegriffen wird oder so etwas, da müsste man dann eine spezielle Form einer, sagen wir mal, zurückhaltenden Diät vielleicht eher nehmen als ein striktes Fasten und sollte sicherlich erstmal mit seinem Arzt drüber sprechen, bevor man da selbst Wege geht. Also normalerweise ist es eine sehr harmlose Sache, das Fasten, aber wenn man gerade starke Medikamente nimmt, denke ich mir, reicht es auch wohl nicht aus, einfach nur den Beipackzettel des Präparats durchzulesen, sondern wäre es ganz gut mit einem Arzt, allerdings mit einem Arzt, der selber Fastenerfahrung hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viele Ärzte gibt, die theoretisch gegen Fasten sind, und immer Ärzte, die nie praktische Eigenerfahrung im Fasten haben. Und ich kenne kaum einen Arzt, der selber fastet und langjährige Erfahrung hat, der nicht begeistert wäre vom Fasten. Und insofern ist vielleicht ganz gut, dass man den Arzt dann auch fragt, sagst du das aus eigener Erfahrung oder ist das jetzt einfach aus irgendwelchen klugen Büchern oder akademischer Bildung?
Johannes Fey, herzlichen Dank.
Ja, danke schön, wiederhören.
Wiederhören, und wir gehen jetzt nach Erlangen zu Anton Kutscher. Herr Kutscher, bis jetzt waren sich alle so einig im Fasten. Wie sehen Sie es?
Also ich sehe das ganz locker, ich faste nicht.
Erfrischend, das auch mal zu hören.
Ich habe einmal den guten Vorsatz, wir beginnen schon immer am 1. Januar, dann werden dann spätestens am 6. Januar gebrochen. Bei der Fastenzeit ist das ähnlich. Das heißt, also, das sagt man immer so schön, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ich gehe mal ganz anders zurück. Das Fasten ist jetzt ganz bestimmt temporär gelegt am Frühjahrsanfang oder Winterbeginn. Da hat es für mich einen ganz logischen Grund. Als die Zeit der Kühlschränke und Tiefkühltruhen und Superversorgung noch nicht war, ging den Leuten einfach die Verpflegung aus. Die Kartoffeln im Keller, die wurden schlecht. Das Kraut ist saurer geworden, wie sonst noch war. Die Vorräte gingen zu Ende. Also hat man dann ganz natürlich auf die Bremse gedreht. Streckt man unsere Vorräte raus, bis wieder was nachwächst. Und das ist für mich der tiefe Grund des Fastens. Dass das natürlich dann hier religiös ausgenutzt wurde. Gut, das ist deren ja Bier. Aber wenn man ganz normal das Ganze erlebt, den Fasching, der auf die Schnüre haut und das ganze Jahr sich halbwegs zurückhält, ist besser, wie einmal 3 Wochen auf die Bremse zu treten.
Also Anton Kutscher über die Grenzen des Fastens. Nikolaus Klein, was sind die Grenzen des Fastens aus Ihrer Sicht?
Also wofür ich Herrn Kutscher sehr dankbar bin, ist die letzte Bemerkung. Denn viele Leute, das ist ja ähnlich jetzt zwischen Weihnachten und Silvester, sagen, zwischen Weihnachten und Silvester will ich diesmal mich zurückhalten. Man müsste den Leuten natürlich sagen, es wäre sinnvoller, sich zwischen Silvester und Weihnachten zurückzuhalten, als dann nur so zwischendrin auf die Bremse zu treten, wie Herr Kutscher sagt. Also wer das Jahr über vernünftig lebt, hat es natürlich nicht so nötig, dass er dann große Vorsätze hat. Aber ich glaube natürlich, aus der eigenen Erfahrung sagen zu können, dass das jetzt nicht nur mit dem nicht vorhandenen Essen zu tun hat, dass das Fasten entstanden ist, sondern für jemand, der wirklich Erfahrung hat im Fasten, der weiß, wie das für Seele und Geist einen reinigenden Effekt hat. Ganz unabhängig von dem Ernährungsthema auf der körperlichen Ebene. Und auf das würde ich ganz ungern verzichten, muss ich sagen, auf dieses Gefühl, so taufrisch früher, im Frühjahr wieder aus der Fastenzeit hervorzugehen und ganz klaren Kopf zu haben und eine sehr zufriedene Haltung in der Seele, die man eben nicht hat, wenn man nicht fastet.
Ich wollte gerade nochmal drauf zurück. Sie haben ja zu Beginn der Sendung schon mal drüber geredet, also sozusagen die generelle Haltung. Leute, die exzessiv essen, exzessiv rauchen oder trinken, da steht ja letztendlich auch so ein bisschen so ein Unglück dahinter, dass die Leute einfach nicht so ganz zufrieden mit dem sind, was sie haben. Was steckt dahinter? Sind wir vielleicht in unserem Land zu... Ich weiß auch nicht, sind wir nicht glücklich mit uns? Sind wir unzufrieden mit uns selber? Was steckt dahinter? Wer haben wir eigentlich
alles? Also Volksmund ist ja an sich sehr gescheit und er spricht ja auch vom Kummerspeck und sagt eben, jemand isst besonders viel und gerne, wenn er in einer Situation ist, wo er sich seelisch unausgeglichen fühlt. Und ich glaube, dass in der Tat, dass aus dieser Fülle uns Probleme macht. Alles im Übermaß zu haben, man sieht es ja an den Werbeaktionen, mit was geworben wird, damit überhaupt noch etwas verkauft werden kann, weil jeder eigentlich alles hat bei uns. Und dieses schöne Gefühl aus einer Bedürftigkeit heraus, sich etwas leisten zu können, eigentlich in unserer Kultur gar nicht mehr so bekannt ist. Und die Kompensation natürlich auch für seelischen Stress, so dann irgendwie mit dem vollen Magen hält man es vielleicht besser aus wie mit dem nüchternen Magen, wenn es einem nicht gut geht. Das ist ja ein natürlicher Reflex, denke ich mir. Es wäre nur für die Leute sehr wichtig, sich Gedanken drüber zu machen, über die Ursachen. Weil dann müsste man vielleicht gar nicht so viel essen, wenn man wüsste, wenn man vielleicht die Ursache des Unglücks, was dahinter steckt, besser durchschauen könnte. Und sich die Frage stellen würde, kann ich da ansetzen, so wie jemand vielleicht mehr Stirnhöhlenprobleme hat, wenn er ständig die Nasen voll hat, auf gut Deutsch. Und die medikamentöse Hilfe dann die seelische Situation nicht kompensieren kann. Das kann die Folge dann irgendwie bereinigen, aber es kann nicht bereinigen, dass der Mensch seelisch die Nasen voll hat. Mhm. Und wenn jemand seelisch kein Rückgrat hat, dann neigt er aus meiner Erfahrung heraus auch zu Rückgratproblemen auf der körperlichen Ebene. Und es ist ganz wichtig, dass man diese Zusammenhänge zwischen Seele und Körper einfach sieht. Und natürlich auch in dem Fall, dass es Menschen besonders schwerfällt, auf Süßigkeiten zu verzichten, die halt sonst keine Süßigkeiten haben im Leben. Die vielleicht sich nicht so geliebt fühlen von anderen oder die dann halt statt einer Streicheleinheit vom Partner dann sagen, dann habe ich wenigstens meine Schokolade mit Rum-Nuss.
Das wir haben, glaube ich, hier gleich die nächste Süßigkeitenanruferin. Renate Frank ist das aus Weilheim in Oberbayern. Frau Frank, grüß Gott.
Grüße Gott, Herr Bogdan. Und ich habe auch was dazu erzählen. Ich bin jetzt gut über 60 und meine Kinder sind 35 und 33 Jahren. Und im Kindergarten haben wir schon immer keine Süßigkeiten gehabt, die ganze Fastenwoche. Und haben dann das gespart und haben dann das gespendet. Und meine Kinder machen das heute noch und ich mache das auch noch. Und ich finde das toll, weil ich denke, wenn man dann wieder zu Ostern, den ersten Osterhase isst, der ist so ekelig, der schmeckt so süß. Es wird ja richtig schlecht dabei. Und das sollten mehrere Kinder machen und dann würden sie mal sehen, wie viele Süßigkeiten sie in der Woche essen. Und die Mutter müsste immer das ganze Geld in die Sparbüchse geben.
Also ein Vorschlag hier von Renate Frank, den nehmen wir einfach mal so auf und geben ihn weiter an alle, die jetzt gerade zuhören. Dankeschön.
Gute Idee.
Und Annette Klaus-Jakob ist die Nächste aus Nürnberg.
Ja, hallo, bin ich schon auf Leitung?
Jawohl.
Ja, ich grüße Sie, Herr Bogdan, und Ihren Studiogast, Herrn Klein. Ich hatte jetzt viel Spaß beim Zuhorchen und staune immer wieder, wie man fasten kann neben dem Fasten. Und ich hatte das große Glück, vor ca. 15 Jahren den Herrn Dr. Dahlke kennenzulernen. Und
wer ist das?
Bitte?
Wer ist das?
Der Herr Dr. Dahlke, das ist eigentlich der Fastenpapst, den eigentlich die ganze Welt kennenlernen müsste.
Oh, also
und ganz enger Vertrauter zu Herrn Nikolaus Klein. Also ich kenne ihn glücklicherweise seit 15 Jahren und habe sehr, sehr viel dazu gewonnen, denn ich habe vor ca. 15 Jahren dann begonnen, das Fasten, allerdings nur die 14 Tage vor Ostern, so zu zelebrieren wie, also wirklich nur nach diesen Anleitungen von Herrn Dr. Dahlke und nicht nur so Teilverzicht zu üben. Und ich muss sagen, ich finde es großartig. Und ich kann auch alles unterstreichen, was Herr Klein in der Sendung jetzt beigetragen hat. Es ist wunderbar. Und es gehört dazu mittlerweile wie Weihnachten, wie Ostern, so gehört bei mir jetzt auch das Fasten.
Also ein festes Ritual. Aber sagen Sie uns mal, was macht das mit Ihnen?
Ja, was macht das mit mir? Ich muss zugeben, ich bin eine sehr dionysische Person. ich liebe das Essen, ich liebe die Süßigkeiten, ich liebe das Ausschweißen im Kochen und dann im Naschen. Und wenn ich dieses Fasten dann installiert habe, mal mit Begleitung, oftmals muss ich es dann auch alleine für mich durchziehen, dann schärft es für mich die Sinne in allem wieder. Nämlich, in welche Gewürze gebe ich für die Familie beim täglichen Kochen dazu? Was lasse ich weg? Wie bereichere ich unsere Kost? Und und die ganze Familie partizipiert dann im positiven Sinn von meinen Erfahrungen während dem Fasten, weil man einen klareren Blick bekommt. Aber das ist jetzt heute schon gesagt worden.
Was sagen denn Ihre Kinder da dazu? Haben Sie welche?
Ja, jetzt haben wir noch eine Tochter mit knapp 15 Jahren. Die lassen wir natürlich noch nicht fasten. Bei meinem Mann ist es ein bisschen kritisch, weil er eben auch Medikamente nehmen muss und auch schon ein bisschen älter ist. Da tue ich auch nur ein bisschen leichtere Kost angeben. Aber der fastet nicht ganz. Also auch bei die letzte Woche, dieses Teefasten und dieses Wasserfasten. Das ist so eine Steigerung. Es kommen einfach bei Ihnen, wenn Sie die ersten 3 Tage überwunden haben, und da können Sie richtig stolz auf sich sein, wenn Sie das geschafft haben. Ich habe also auch schon Fasten gebrochen. Aber wenn Sie die überwunden haben, dann kommen Sie in so eine Leichtigkeit, da kommen Sie in so einen anderen Blick, da kommen Sie in so ein Wohlgefühl. Und da schüttet der Körper irgendwie Glückshormone aus, die Sie also so beflügeln, also Dinge, ich bin jetzt auch so ein leichter Messi, einfach.
Dann schmeißen Sie auch mal ganz wahllos Sachen weg, oder wie?
Ein bisschen mit dynamischer Energie. Die kommt durch Fasten.
Annette Klaus-Jakob ist das. Und Nikolaus Klein ist auch gerade angesprochen worden mit dem geheimnisvollen Dr. Dahlke.
Guter Freund von mir, mit dem ich ja die Fastenkurse zusammen mache seit vielen Jahren. Aber was sehr schön ist, was ich vorhin vielleicht nicht so erwähnt habe, was Frau Klaus-Jakob gerade gesagt hat, diese Verfeinerung der Sinne. Also wenn man durch die Natur geht zum Beispiel, fliegen einem so Bilder wie das Tautropfen an so einem Zweig hängen, wie so Perlen an einer Perlenkette. Oder akustische Wahrnehmung, dass man irgendwelche Geräusche, Vogelzwitschern oder solche Sachen einfach viel deutlicher hört. Das fliegt einen so an, ohne dass man sich darum bemüht. Man nimmt einfach Schöpfung glücklicher wahr, so kann man es wirklich sagen. Und man muss natürlich durch diese schwierige Zeit der ersten 3 Tage, wie das jetzt ja auch erwähnt worden ist, muss man durch. Da brechen ja viele dann ab. Und das ist schade, weil sie sich dann diese schöne Leichtigkeit, von der Frau Klaus-Jakob auch gesprochen hat, einfach wegnehmen. Das fängt ja erst nach einer Zeit lang an, dass man so in diese Fasten-Euphorie, wie es ja wörtlich auch heißt, reinkommt.
Bevor es jetzt zu esoterisch wird, gehen wir jetzt in die Kartoffeldiät rein. Margret Pfnür.
Ja, grüß Gott.
Frau Pfnür aus Berchtesgaden.
Ich habe jetzt auch sehr interessiert zugehört, und zwar nicht nur jetzt wegen meiner Kartoffeldiät. Ich hatte nämlich auch schon diese Wasserdiät gemacht vor mehreren Jahren, und ich muss das bestätigen, man hat wirklich Glückshormone, die da ausgeschüttet werden, und man wird wirklich euphorisch, man kann sehr viel leisten, wobei man sich das vorher nicht vorstellen kann. Ich bin nämlich eine sehr gute, gerne Esserin, die sehr gerne viel isst, und hatte mir das damals nicht vorstellen können, dass man eine Woche, also hat das eine Woche gemacht, schon zweimal, dass man das aushalten kann. Aber es ist wirklich so, dass es immer schöner wird. Bis am Schluss raus. Und heuer möchte ich aber mal eine Kartoffeldiät machen. Und zwar mit meiner Tochter zusammen. Die gibt es bei uns in Schellenberg, im Markt Schellenberg. Da ist ein Doktor, der die mit mehreren Leuten schon gemacht hat. Und heuer möchten wir das auch mal mitmachen.
Und wie schaut die aus, diese Kartoffeldiät?
Also da gibt es verschiedene Rezepte. Und nach denen, man darf schon verschiedene Sachen auch essen, aber vorwiegend sind es halt Kartoffeln und mit Gemüse dabei. Und wir verzichten halt dann auch auf Alkohol und so Sachen, und Süßigkeiten verzichte ich sowieso schon als Kind immer die ganze Fastenzeit, und Schokolade und sowas halt.
Also die Kartoffeldiät als eine Möglichkeit. Es gibt ja, wie gesagt, gibt es ja alle möglichen Dinge, die man jetzt machen kann in diesen 7 Wochen bis Ostern. Margret Pfnür jedenfalls wird nur noch Kartoffeln essen. Was halten Sie davon, Herr
Klein? Also ich denke mal, allein der Vorsatz, sich etwas Gutes zu tun, bewusst mit seiner Gesundheit umzugehen, das ist ein sehr schöner Vorsatz für die Fastenzeit. Welche Variante man dabei wählt, das ist eigentlich mehr Geschmacksfrage, denke ich mir, und hängt von den Menschen ab, der es macht. Und da wird für den einen das eine richtiger sein und für den anderen das andere. Aber wie wir vorhin ja schon gehört haben, dass man sich so etwas vornimmt und man hält es durch. Man macht es bewusst eine ganze Zeit lang. Allein das gibt dem Menschen ja schon ein schönes Gefühl. Und wenn er dann weiß, ich tue da etwas, was mir persönlich gesundheitlich hilft, ist das etwas, was natürlich, sehr hilfreich ist.
Ich bin gespannt, ob es noch jemanden gibt, der vielleicht aufs Auto verzichten will oder auf seinen Computer. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. 0800 94 95 95 5 ist unsere Telefonnummer hier im Tagesgespräch. Schluss mit lustig. Was haben Sie sich für die Fastenzeit vorgenommen? Nochmal die Nummer 0800 94 95 95 5. So, jetzt kommt etwas sehr Ungewöhnliches. Ricardo Miai ruft uns jetzt an. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der uns hier zu erzählen hat. Ich weiß es schon, ich sehe es hier. Auf meinem Bildschirm steht schon ein Satz. Herr Miai, erzählen Sie uns.
Hallo, schönen Tag. Bin ich schon auf die Leitung?
Ja, was ist Ihr Plan?
Es ist so, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin viel unterwegs, mit vielen Freunden unterwegs. Immer gehe ich aus unterwegs und ich hatte immer viele Freunde. Da habe ich mir gedacht, 2 Wochen lang würde ich gerne verzichten, mit niemandem mehr zu sprechen. Also außer Hallo, Hallo und mehr nicht. Nicht mehr fremd gehen, überhaupt nichts mehr. Ich will meiner Frau 2 Wochen lang treu bleiben.
2 Wochen lang, also das ist aber wirklich das unterste Minimum, was ich je gehört habe, Herr Miai. Sie sollten sich eigentlich schämen.
Warum denn?
Naja, nur 2 Wochen treu bleiben ist so ein bisschen wenig, oder?
Ja, okay, 2 Wochen lang treu bleiben und danach werde ich mit der Zeit viel weniger ausgehen.
Also vielleicht ist es ja ein Anfang. Man muss ja vielleicht ganz unten ansetzen, wenn man sich schwer tut mit irgendwas. Sehr klein. Ich bin etwas ratlos, wenn ich das hier so höre.
Ja, ich hoffe für Herrn Miai vor allem, dass Herr Frau nicht auf der Sendung beiwohnt jetzt gerade. Weil ich denke mir, Ihre Frau wird wenig Verständnis dafür haben.
Meine Frau weiß, dass ich...
Also sie weiß das.
Sie weiß, dass ich auch mit ausgehe mit anderen Leuten. Ich habe Kfz-Handel, verstehen Sie mich, Firma.
Ja, aber zwischen ausgehen und fremdgehen ist ja noch ein kleiner Unterschied, oder?
Ja, aber verstehen Sie mich, es kommt darauf auch, dass wir auch in der Zeit auch noch fremdgehen, weil viele Leute finden das, verstehen Sie mich, und ich habe halt den Geschmack dazu, dass ich halt gerne mit anderen Frauen ausgehe, sage ich ganz ehrlich. Mhm.
Ich sage dazu jetzt eigentlich nur Folgendes, der liebe Gott hat einen großen Tierpark, alles ist möglich auf dieser Welt. Ricardo Miai, vielen Dank, dass Sie angerufen haben bei uns.
Ich danke auch.
Dankeschön. So, was machen wir denn nun? Margarete Behrens aus München.
Hallo.
Hallo Frau Behrens.
Also das hat mich doch sehr erheitert. Okay, mein Thema ist momentan, ich muss erstmal vorausschicken, ich bin Vegetarierin schon sehr, sehr lange und immer ein Leichtgewicht. Ich trinke auch keinen Alkohol, aber ich würde gerne etwas in der Richtung tun, dass ich in ein Retreat Klausur, Exerzitien, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, bin ich gerade dabei, mich zu informieren, bin aber noch völlig am Anfang. Wo kann ich das tun? Ich möchte in die Stille gehen.
Also ich denke mal, da gibt es ja wirklich sehr viele schöne Möglichkeiten. Aus dem christlichen Kulturkreis, in dem wir leben, wird wie gesagt von Benediktinern, von Jesuiten das regelmäßig angeboten.
Könnten Sie mir einen Tipp geben in der Nähe von, oder ich wohne in München, und vielleicht von den Jesuiten irgendwo ein Angebot?
Da bin ich jetzt ein bisschen aus der Münchner Umgebung überfragt. Ich selbst habe sehr gute Erfahrungen vor langer Zeit gemacht in der Schweiz, in Bad Edlibach, Schönbrunn, von den Schönbrunn. Jesuiten etwas angeboten wird.
Aha.
Das hat mich sehr beeindruckt damals. Das fand ich sehr schön. Das hat damals Pater Brandschen gemacht. Da habe ich selber mal eine Fastenzeit mitgemacht, die auch dann den Entschluss mir gegeben hat.
Ist das das La Salle-Haus?
Richtig, ja.
Ja, dann bin ich schon auf dem Weg. Ich habe dort Kontakt aufgenommen, aber hatte dann den Eindruck, dass es nur Seminare gibt. Und
Nein.
war jetzt verunsichert.
Also ich weiß über das aktuelle Programm jetzt leider nichts, aber das könnten Sie sicherlich auch übers Internet recherchieren oder eben dort mal fragen. Ich glaube, dass das heute sicher auch noch dort angeboten
wird.
Und
der Herr Branschen, ist das
Also jetzt gehen wir nicht zu sehr ins Detail. Frau Behrens, würde ich mal sagen, vielleicht kann man das auch nochmal nachher irgendwie nach der Sendung nochmal besprechen.
Ja. Kann ich auch gerne bei uns Seminare machen in der Richtung.
Aber ich denke, das gehört ja auch zum Loslassen und ich meine, wenn man fastet, ist ja auch ein Loslassen, oder?
Freilich.
Und ich denke, das kann man tatsächlich, also wer sich dafür interessiert, da gibt es sicher übers Internet ganz tolle Möglichkeiten, das zu recherchieren. Angeboten wird es, vielleicht sagen Sie es nochmal, von wirklich verschiedenen Gruppen.
Aus deinem christlichen Kulturkreis kenne ich es vor allem von Benediktinern und Jesuiten. Es gibt auch jetzt mittlerweile, glaube ich, auch von der evangelischen Seite her Angebote, die mir aber im Detail jetzt auch nicht bekannt sind, lässt sich aber sicher sehr leicht recherchieren. Und wenn jemand Lust hat, das mal auf diese buddhistische Art zu machen, kann er das bei uns machen oder in anderen buddhistischen Zentren, die das jetzt anbieten.
Und weil wir schon beim Thema Kirche sind, Gertrud Riederer-Eichacker ist jetzt dran aus Landshut in unserer Sendung. Was haben Sie sich für die Fastenzeit vorgenommen?
Ja, mein Mann und ich nehmen uns immer zur Fastenzeit oder auch zur Weihnachtszeit vor, dass wir regelmäßig in die Kirche gehen, und zwar wirklich jeden Sonntag. Wir machen das auch im Bußgottesdienst. Und dann, wenn die Fastentage vorbei sind, dann gehen wir in die Ostermesse und dann das geweihte Frühstück mit der ganzen Familie, das ist dann der Höhepunkt. Ich kann Ihnen nur sagen, es macht man schon jahrelang und es ist wirklich wertvoll, dass man auch sich mit der Religion mehr auseinandersetzt in der Fastenzeit.
Also vielleicht auch eine Anregung an all die, die nur einmal im Jahr in die Kirche gehen, nämlich an Weihnachten.
Nein, ich gehe nicht so regelmäßig. Ich gehe Weihnachten und Ostern, da gehen wir ja regelmäßig, aber unter der Zeit nicht immer regelmäßig. Aber da wird regelmäßig gegangen in der Fastenzeit.
Gertrud Riederer-Eichacker war das hier im Tagesgespräch. Herzlichen Dank. Und wir gehen jetzt noch nach Trostberg zu Evi Harecker. Wichtiges Thema. Frau Harecker.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe gerade gesagt, diese Heilfastengeschichte ist jetzt schon sehr groß ausgebreitet worden, aber trotzdem möchte ich gerne was dazu sagen. Ich faste ja auch zweimal im Jahr mindestens, 2 bis 3 Wochen. Und je länger, desto besser geht es mir, desto ja, leichter fühle ich mich. Ich habe eine Erfahrung einmal gehabt, habe zu Hause angefangen, ich kann jetzt nicht mehr sagen 1 oder 2 Wochen, und habe eine Woche dann im Kloster mit in Begleitung mitgemacht und anschließend ein Tanzwochenende, einen Osterzyklus zu tanzen, im Bereich des Kreistanzes, das Tor zum Leben nennt sich das. Und ich bin dort an, ich war wieder in einem Kloster, bin dort hingekommen und die Leiterin hat mich angeschaut und hat gesagt, ui Evi, du schwebst ja. Und also ich denke, es ist auch von außen sichtbar, wenn es einem so geht. Aber dann war das so, dass ich jeden Abend mir vorgenommen habe, jetzt nächsten Morgen fange ich an, Fastenbrechen. Und in der Früh war es eigentlich, denke ich, brauche ich eigentlich gar nicht. Warum wohl? Es war mir überhaupt nicht dazu, dass ich jetzt was essen möchte. Und dazu eben meine Gedanken, wir haben eine magersüchtige Tochter und da habe ich sehr gut verstehen können an diesem Punkt, dass es diesen Menschen so geht, dass die sagen, warum? Ich brauche ja eigentlich gar nichts. Und ich denke, es ist die Grenze auch wert, die muss man kennen.
Dann. Frau Harek, jetzt haben wir auf unserer zweiten Leitung auch noch eine Anruferin, Silke Görner aus Herzogenaurach, die auch was zum Thema zu sagen hat.
Ja, also ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich brauche gar nichts mehr zu sagen. Die Frau hat es ja gerade gesagt. Ich habe selber auch eine magersüchtige Tochter und ich versuche also so hinzukriegen, dass sie überhaupt was isst. Und ich selber habe schon mal Heilfasten versucht und habe einen Kreislaufzusammenbruch gekriegt. Ich meine, ich bin auch selber sehr schlank und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt oder nicht. Auf jeden Fall habe ich das auch schon von einigen gehört, die gesagt haben, also richtig so fasten, dass man praktisch nur noch diese Gemüsebrühe oder was weiß ich was und Tee trinkt und so, konnten sie auch nicht, aber eben auf etwas verzichten. Also zum Beispiel auf Alkohol und auf Süßigkeiten und auf solche Sachen. Mhm. Sowas machen wir auch, aber mehr ist nicht drin, zumal ich ja versuchen muss, auch vorbildmäßig auch was zu essen und nicht zu sagen, also ich darf das, aber du musst was essen.
Frau Harecker nochmal.
Das ist bei uns so, unsere Tochter ist lange nicht mehr im Haus.
Ach so.
Nein, und ich für mich muss sagen, etwas zu reduzieren ist für mich sehr viel schwieriger als nichts mehr zu essen. Also für mich ist einmal abgebrochen und dann geht's durch, dann habe ich kein Problem damit,
da geht es mir jeden Tag besser, aber mit reduzieren, da habe ich ein Problem.
Ja, also meine Tochter könnte das auch sofort nichts mehr essen.
Ja,
aber jetzt kann ich aber auch verstehen, wenn man sich natürlich dann so fühlt, dass man eigentlich nichts mehr essen will. Wieso fängt man überhaupt wieder an? Das frage ich mich dann.
Genau. Genau.
Und das ist doch ein ganz interessantes Thema auch noch für Nikolaus Klein, unseren heutigen Gast, Psychotherapeut aus München. Also ein wirklich weit verbreitetes Thema, auf das wir jetzt hier am Schluss dieser Sendung noch kommen, nämlich die Magersucht. Mhm. Vielleicht noch ein paar Sätze von Ihnen, an Frau Görner und Frau Harika.
Ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich habe mir das selber noch auf den Stichwortzettel geschrieben, weil das eigentlich eines der großen Probleme ist. Gerade in einer Zeit, wo wir das von den Models ja auch kennen, das Thema. Und das ist eine klare Kontraindikation natürlich in der Situation, wo man merkt, diese Sucht, dann wird es ja wirklich zur Sucht. Dann hat es ja, ist es kein Verzicht mehr, Verzicht ist das Gegenteil von Sucht. Und in dem Augenblick, wo man natürlich in dieser Euphorie immer tiefer hineingerät, wie ein Taucher in einen tiefen Rausch, da wird es wirklich gefährlich. Und die Frau Harika hat ja sehr schön gesagt, dass die eigentliche Kunst ja in der goldenen Mitte liegt. Es fällt den Leuten aus meiner Erfahrung heraus sehr leicht zu fasten, auch in dem Nullfasten, also wenn man jetzt nur Wasser trinkt. Es fällt den Leuten auch sehr leicht, bis in die Bewusstlosigkeit hinein zu essen. Aber das richtige Essen, also aufzuhören, wenn es am schönsten ist, wie die Großmutter uns sagt, also ob das jetzt aufs Essen bezogen ist oder auf sonst, das ist wirkliche Disziplin. Dass man sagt, Mitte finden ist für den Menschen das Anspruchsvollste. Und das gilt natürlich dann auch wieder, dass man nach dem Fasten sich vorbereitet auf die schöne Zeit des Essens, mit dem Appetit, mit diesen geschärften Sinnen, die erste Mahlzeit sich zuzubereiten, dankbar zu sein, dass man was Schönes zu essen hat. Und einfach dann ab dem Zeitpunkt auch wieder sehr viel bewusster genießen kann. Denn es soll ja nicht in eine schmallippige Verzichtshaltung generell hineinführen. Wir wollen ja keine Asketen durch das Fasten letzten Endes hervorbringen, sondern Menschen, die Freude am Leben haben. Aber man hat die Freude, wenn man mal verzichtet und mal wieder auch natürlich in das aktive Essen, in das genussvolle Essen auch einsteigt. Und das müssten wir ja eigentlich auch als Magersucht-Betroffener lernen, Freude am Leben zu haben. Das ist ja eigentlich oft eine Lebensverweigerung, die als Grundhaltung hinter der Magersucht steht. Also keine Freude am Leben zu haben.